Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir beginnen heute mal beim Wochenrückblick in der schönen Woche mit einer zumindest einigermaßen erfreulichen Nachricht, jedenfalls relativ gesehen. Die Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist nämlich auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Im letzten Jahr wurden nach Angaben des brasilianischen Nationalen Instituts für Weltraumforschung knapp 3000 Quadratkilometer abgeholzt. Die Gesamtfläche ist damit zwar immer noch etwas größer als das Saarland, aber es sind mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Präsident da Silva möchte die Abholzung im Amazonas das Regenwald bis 2030 sogar komplett stoppen. Und wie es aktuell um die grüne Lunge und ihre Funktion aussieht, fragen wir per Syriax. Er ist Programmleiter Wald bei der Umweltorganisation World Wildlife Fund in Deutschland. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Syriax.
Hallo, Herr Wiebrecht. Grüße Sie.
Lächeln Sie gerade erfreut bei der Nachricht oder gucken Sie einfach nur ein bisschen weniger betroffen und grimmig?
Ja, also als passionierter Naturschützer bin ich eigentlich sehr häufig deprimiert, weil es um den Patienten Erde nicht gut steht. Aber in der Tat ist es so, dass die Nachrichten aus dem Amazonas-Regenwald wirklich gute Nachrichten sind. Und die zeigen, dass unsere Arbeit und die Arbeit, ich sage jetzt mal, der politische Naturschutz wirklich etwas bringt. Und das sind schon sehr, sehr gute Nachrichten. Doch, das ist schon so.
Unter Lulas Vorgänger Bolsonaro war der Regenwald ja mehr oder weniger nichts anderes als eine, sagen wir, ökonomische Reserve, möglichst schnell abgeholzt. Was wird eigentlich aus diesen abgeholzten Flächen? Geht das tatsächlich in die Rinderzucht oder geht es einfach nur um Agrarflächen? Was passiert damit?
Ja, genau, richtig. Sie haben es schon gesagt. Also der allergrößte Anteil der abgeholzten Flächen wird umgewandelt in landwirtschaftliche Produktionsflächen. Das sind also Rinderweiden, das sind Sojafelder und Eukalyptusplantagen. Also das Wort Abholzung, glaube ich, suggeriert ja, dass hauptsächlich das Holz, dass das Holz genutzt wird. Das ist auch so, dass die dicken Baumstämme aus dem Holz geschafft werden und ja auch teilweise sehr hochpreisig am Weltmarkt verkauft werden können. Forstwirtschaft und das Einschlagen von Bäumen ist aber nicht der Grund, warum der Amazonas weiter schrumpft, sondern ist es tatsächlich ganz überwiegend die Umwandlung in landwirtschaftliche Produktionsflächen. Das gilt für den Amazonas, das gilt aber auch für Regenwälder überall auf der Welt, also Südostasien, Afrika und so weiter.
Der World Wildlife Fund hat erst vor 2 Jahren gewarnt, dass der Wasserkreislauf in Zerstörung begriffen sei. Wie denn das?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, der Amazonas-Regenwald ist eine riesige Wolkenproduktionsmaschine. Da regnet es üblicherweise sehr, sehr viel und durch die hohen Temperaturen steigt das Wasser wieder auf und bildet also in Südamerika die sogenannten fliegenden Flüsse, also Wolken, die aufsteigen, werden dann in andere Regionen in Südamerika transportiert. Dort beregnen sie natürlich dann auch andere Länder und andere Flächen, wo unsere Nahrung wächst, wo die Menschen leben und so weiter und so fort. Also der Amazonas ist ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass Regen fällt regelmäßig und vorhersehbar auf dem ganzen südamerikanischen Kontinent. Das ist also ganz, ganz wichtig.
Mit Blick auf die Brände hier in Europa, wir sehen ja in dem Amazonas-Regenwald den größten zusammenhängenden CO2-Speicher der Welt. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, der CO2-Speicher ist deswegen wichtig, weil er den Klimawandel bremst, ja, weil er die Klimakrise bremst. Also die Pflanzen nehmen ja aus der Atmosphäre den Kohlenstoff auf und oder das CO2 auf und lagern ihn als Kohlenstoff in ihren Stämmen in der Vegetation. Das ist also eine CO2-Senke. Und je weniger CO2 in der Atmosphäre ist, desto weniger schnell schreitet der Klimawandel voran und je weniger häufig sind also Wetterkapriolen wie eben die starken Hitzevorkommen, Unwetter, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, je mehr wir Wälder abholzen und je weniger Vegetation und natürliche Ökosysteme wir haben, desto schneller schreitet der Klimawandel voran. Und dann haben wir immer mehr Brände, die wiederum ja Emissionen freisetzen. Das heißt also, die Wald- und Vegetationsbrände sind ein Teufelskreis, weil sie heizen einerseits den Klimawandel an und andererseits profitieren sie dann eben selber wiederum davon. Also es ist ein Teufelskreis, den es zu stoppen gilt.
Der brasilianische Präsident möchte die Abholzung ja bis 2030 komplett stoppen. Ist das machbar? Erstens vor dem Hintergrund, dass im kommenden Oktober Präsidentschaftswahlen in Brasilien stattfinden.
Ja, also machbar ist es auf jeden Fall. Wir sehen ja an den Zahlen, die jetzt seit 5 Jahren immer geringer werden, dass es klappt. Das hatte Lula mit seiner Regierung sich ja vorgenommen. Er hat die Umweltbehörden gestärkt. Er hat also die Durchsetzung von Umweltrecht gestärkt. Und das klappt eben auch, wie unsere Zahlen zeigen. Die Chancen für Lula, jetzt im Oktober nochmal wiedergewählt zu werden, stehen nicht so schlecht. Bolsonaros Sohn, Sie hatten ja schon Bolsonaro erwähnt eben, stellt sich ja auch zur Wahl, und es ist zu erwarten, dass wenn Bolsonaro gewinnt, die Agrarindustrie wieder Aufwind erfährt und den Amazonas-Regenwald sicherlich auch wieder in landwirtschaftliche Produktionsflächen umwandeln will. Das hatten wir ja schon in Bolsonaros Amtszeit schon gesehen, und wie der Vater, so der Sohn.
Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich was Europa tun kann. Sie sprachen von einer erfolgreichen Politik und natürlich auch von notwendigerweise naturschutzpolitischem Lobbydruck. Aber was kann denn eigentlich Europa tun, oder müssen wir da mehr oder weniger atemlos in der Sorge um unsere eigene Luft zusehen?
Nein, zum Glück können wir selber auch etwas tun. Die EU, also alle Bürgerinnen und Bürger in der EU, sind verantwortlich für den zweitgrößten Entwaldungsfußabdruck, so nennen wir das. Also an zweiter Stelle hinter China für Entwaldung auf der ganzen Welt. Das hat damit zu tun, dass viele unserer Alltagsprodukte, Kaffee, Palmöl, das Soja, mit dem unsere Nutztiere gefüttert werden, und viele andere Produkte mit Entwaldung, das heißt also mit Waldverbrauch und Waldumwandlung in Zusammenhang stehen. Und wenn wir selber darauf achten, dass unsere Produkte, also unser täglicher Konsum, keinen Wald verbraucht, dann können wir eben eine Menge damit tun. Und glücklicherweise hat das Europäische Parlament vor einigen Jahren eine Richtlinie verabschiedet, die jetzt am Ende des Jahres in Kraft tritt, die sogenannte EUDR. Und die besagt, dass 7 Rohstoffe, die am meisten verantwortlich sind für Entwaldung, also Abholzung, nur noch dann in die EU importiert werden dürfen, wenn die Unternehmen, die diese Rohstoffe importieren, nachweisen, dass sie also ohne Entwaldung, ohne Waldverbrauch produziert worden sind. Das geht ja wunderbar, das ist gar kein Problem, nur man muss es eben nachweisen. Und das ist eben genau eine dieser politischen Maßnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die wirklich Wirkung zeigen. Und dann können wir unser Ziel 2030, keinen Waldverlust mehr zu haben, auch wirklich einen ordentlichen Schritt näher kommen.
Herr Thürig, ich nehme an, Sie waren schon mal im Amazonas, richtig?
Ich war schon ein, zwei Mal im Amazonasgebiet.
Was war das Beeindruckendste, was Sie im Urwald gesehen haben?
Ein sogenannter Sumauma-Baum, riesengroß, Sie können es sich nicht vorstellen. Also da glaubt man, Mutter Erde steht persönlich vor einem.
Und umarmen Sie und gibt Ihnen noch ein gutes Nachtküsschen. Vielen herzlichen Dank.
Habe ich getan, genau.
Herr Syriak, Programmleiter Wald bei der Umweltorganisation World Wildlife Fund in Deutschland, über die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet auf einem 10-Jahrestief immerhin. Dankeschön und angenehmes Wochenende, und danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch. Tschüss.